Ich hab's gemutet, ne? Jetzt ist gut. Zwei brauche ich nicht. Schön, auch wieder mal hier vorne zu stehen. Eieieiei. Das ist ja gewaltig. Unser heutiges Thema ist Gott als Vater. Ursprünglich hat das Thema geheißen Gottes Vatereigenschaften, aber dann habe ich, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das hört sich so klinisch an. So als wollte man Gott irgendwie in seine Eigenschaften zerlegen und dann präsentieren. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ne, das ist eigentlich kein so guter Titel. Denn es geht ja um Folgendes. Was bedeutet es für uns, dass Gott Vater ist, dass wir den Vater als eine Person der Trinität ansprechen dürfen, ja sollen? Das Gebet, das Jesus seinen Jüngern, als sie ihn fragen oder bitten, lehre uns beten, dieses Gebet, das beginnt ja, der hat wirklich, jetzt heute musst du, irgendwie ist da sind die Akkus alle, heute mal wieder, jetzt. So, Pater Hemon en tois Uranois, so heißt es auf Griechisch. Das heißt, wird normalerweise übersetzt, unser Vater im Himmel. Im Griechischen ist ein Relativsatz. Unser Vater oder unser Vater, der in den Himmeln. Es ist der Artikel ist dort und das Nomen ist im Plural, also die Himmel. Und das kommt nicht von ungefähr. Gott ist der Vater in den Himmeln. Eigentlich noch nicht mal in den Himmeln, weil wir lesen in den Königbüchern, dass dort schon die Leute begriffen haben, dass der Himmel und aller Himmel Himmel Gott nicht fassen können. Wie viel weniger ein kleines Tempelchen in Jerusalem. So, aber das soll im Prinzip deutlich machen, wer dieser Vater im Himmel ist. Dieser Relativsatz ist, es ist nicht irgendein Vater, zu dem Jesus uns beten lässt. Es ist der Vater in den Himmeln. Im Griechen steht auch, wie ihr seht, Pater am Anfang, nach dem Personalpronomen, vor dem Personalpronomen. Wir würden sagen, unser Vater. Ja, da steht Pater Hemon. Das heißt, Gott gebraucht selbst diese Sprache, um deutlich zu machen, das allererste, worum es Jesus geht, wenn er uns beten lehrt, ist, dass wir zum Vater kommen. Und wir haben oft keine Vorstellung davon, was das bedeutet. Und ich habe mir überlegt, soll ich das teilen, weil es etwas Kostbares ist, aber Gott hat mir den Eindruck gegeben, doch, teile das an dieser Stelle. Neulich saß ich so in meinem Büro und habe stille Zeit gemacht und habe über Gott und seine Größe nachgedacht und das hat mich so bewegt, das hat mich innerlich so, ich habe so gestaunt. Ich war Bibel lesen und nebenher habe ich noch ein Buch über Gott gelesen, was so mich herausgefordert hat, über Gott in einer Weise nachzudenken, die einfach unglaublich ist. Und dann habe ich auf einmal angefangen, einfach ein Gedicht zu sprechen. Ein Gedicht, was sich einfach so formuliert hat und was geflossen ist und wo ich mich noch nicht mal groß anstrengen musste. Es war einfach ein Gedicht, was so kam in mir. Und dann habe ich gedacht, oh, das sollte ich jetzt aufschreiben. Und dann sagt Gott, nein, tu es nicht. Das war für mich nur für mich. Das ist diese Zeit, dieses einfach mal zum Vater kommen um seiner selbst willen. Deshalb Vater unser. Gott lädt uns ein, zu ihm, dem Vater, zu kommen, mit ihm Zeit zu bringen, weil er Vater ist. Nicht, weil wir etwas von ihm wollen, weil wir ihm in den Ohren liegen wollen, was er alles für uns tun soll, was wir alles an Erwartungen, an Problemen, an Sorgen, an Ängsten haben. Nein, wir sollen zum Vater kommen, zuallererst zu ihm. Ich habe heute 3 Punkte. Und diese Predigt über Gottes Vaterschaft wird nicht alle Fragen beantworten und auch nicht alle Aspekte beantworten. Es wird nicht um die Vaterliebe Gottes gehen, die wäre ein eigener Teil. Und wir werden uns am nächsten Sonntag darüber unterhalten, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Also die andere Perspektive, aber das eine lässt sich ohne das andere fast gar nicht betrachten. Deshalb werden wir ein Stück weit einmal den Vater heute anschauen und auch letztendlich, wie er unser Vater ist. Und deshalb ist der erste Punkt, drei Fragen. Dann zweiter Punkt, den ich heute habe, Gott der Vater im Alten Testament und mein Vater. Wir lesen bei diesen drei Fragen, habe ich gedacht, es gibt so wahrscheinlich 3 Fragen, die auf der Hand liegen. Die erste Frage ist, worin begründet sich eigentlich Gottes Vaterschaft? Wie kam es zu Gottes Vaterschaft oder was ist diese Vaterschaft Gottes? Dann das zweite, wie sehr kann die eigene Vaterbeziehung, die Beziehung zu Gott, dem Vater, beeinflussen? Und das dritte ist, wenn Gott Vater ist, sind dann alle Menschen Gottes Kinder. Letzter Punkt wird sehr oft gerade einfach so postuliert. Alle Menschen sind Gottes Kinder. Wir lesen in Epheser 3, 14 bis 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Jede Vaterschaft leitet sich ab von Gottes Vaterschaft, ist ein Abglanz von Gottes Vaterschaft. Und mit Abglanz meine ich genau das. Es ist nicht Gottes Vaterschaft, es ist nur ein Abglanz, nur ein schwacher, ein sehr schwacher Abglanz. Denn die Kinder in dieser Welt und die Väter in dieser Welt sind alles gefallene Wesen, weshalb die Beziehung eine gefallene Beziehung ist. Weshalb trotz aller Bemühungen wir nicht vollkommene Väter sein können und die Kinder nicht vollkommene Kinder sein können. Und deshalb es knirscht und knurzt in diesen Beziehungen und Dinge eben schief laufen. Die besten Väter es nicht fertig kriegen, vollkommen alles richtig zu machen. Und wenn man dann die Kinder groß hat, dann feststellt, ja, wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen, aber wir haben es halt auch nicht perfekt hinbekommen. Deshalb dürfen wir nie den Fehler machen, aus unserer Erfahrung der Vaterschaft, wie wir sie erlebt haben, wie wir sie erfahren haben, und das betrifft Jungs und Mädels, ja, jeder hat einen Vater, ob er ihn kennt oder nicht. Manche sprechen dann, ja, ich habe einen Erzeuger. Aber letztendlich ist dieser Erzeuger, wenn er nicht da ist, eben doch ein Vater, der nicht da ist. Wir dürfen aus dieser Erfahrung der gemachten Vaterschaft oder erlebten Vaterschaft nicht auf Gott schließen. Seine Vaterschaft ist vollkommen. Ich habe mir oft überlegt, wie stark hat eigentlich mein Vaterverständnis vom himmlischen Vater beeinflusst? Also manche wissen es, mein Vater ist mit 39 Jahren im Wald verunglückt, war dann querschnittsgelähmt, konnte nicht mehr richtig reden und auch nicht mehr, war nicht mehr im vollen Besitz seiner körperlichen Kräfte und Möglichkeiten. Und er hat eben das, was Väter sonst tun oder heute insbesondere tun, viel Zeit mit den Kindern verbringen, sie wickeln und bla und blubber, was man da so tut. Wenn sie könnten, würden sie auch noch stillen. Geht halt nicht. Aber eben heute ist da ja schon, wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Väter möglichst alles das tun, was die Mütter auch tun. Und eben auch dieses, dass man mit den Kindern spielt und ihnen erklärt und ihnen sie anleitet und so weiter. Das war meinem Vater alles nicht so möglich, weil er einfach behindert war. Und deshalb habe ich ihn eher als jemand erlebt, der oft unzufrieden war mit uns, mit dem, wie wir geholfen oder nicht geholfen haben und wie wir ihm gefolgt haben oder nicht gefolgt haben und auch Unzufriedenheit und seine Unzufriedenheit auch geäußert hat über das, wie er auch eingeschränkt war. Ja, er war frustriert, nicht mehr so zu können, wie er das vorher gewohnt war. Und das haben wir miterlebt. Und auch ein Stück weit mitgetragen. Und ich habe mich gefragt, inwiefern hat das mein Vaterbild und auch meine Vaterbeziehung zum himmlischen Vater geprägt? Manche würden sagen, das hat einen starken Einfluss. Ich habe den himmlischen Vater als einen redenden Vater erlebt, der durch sein Wort, das er uns gegeben hat, konstant mit mir geredet hat, in mir eine Sehnsucht nach ihm geweckt hat, mir Dinge offenbart hat in seinem Wort durch den Heiligen Geist und der auch zu mir geredet hat, auch über das Wort hinaus, also außerhalb des Wortes, in direktem Reden, wie er zu mir geredet hat. Also von daher glaube ich nicht, dass dieses erlebte Vaterbild bei mir so eine massive Auswirkung hatte. Es hat vielleicht mein eigenes Vaterverständnis wenig geprägt oder überhaupt die heimische Situation, wie ich halt Vater gelebt habe. Aber mein Vaterbild von Gott hat es weniger geprägt. Dass ich erst mit den Jahren, insbesondere durch das Kennenlernen von New Frontiers immer mehr den gnädigen Gott und Vater kennenlernte, lag nicht an meinem Vater. Es lag an der gesamtgeistlichen Situation bei uns zu Hause und in der Kirche, in der ich halt so gelebt habe. Manchmal dachte ich, dass meine Mutter eigentlich eine evangelische Katholikin ist. Sie hat ihren Glauben einerseits fröhlich gelebt und andererseits auch manchmal in der Angst, nicht genug für Jesus getan zu haben, ihn nicht genug bezeugt und bekannt zu haben und dann irgendwo die Angst, ja, was wird dann Jesus machen, wenn ich ihn nicht genügend bekannt habe? So, das war im Prinzip ihre Angst, was ich als evangelischen Katholizismus bezeichnen würde. Diese Stück weit Werkgerechtigkeit, dieses Leistung bringen. Davon befreite mich Gott, der Vater, sukzessiv durch sein Reden zu mir und seine Lehre von der unverdienten Gnade. Ich weiß, einmal war ich krank, war eine Zeit wie diese und ich lag im Bett und ich hatte Zeit zum Nachdenken und ich habe gedacht, meine Güte, geht's mir gut. Ich bin in der eigenen Wohnung beheizt. Eine Frau habe ich, an der ich mich freue. Und jetzt bin ich zwar krank, aber es geht mir eigentlich gut. Ich darf studieren. Boah, geht's mir gut. Und dann kam dieser Gedanke, und wie lange noch? Wird Gott nicht irgendwann das auch wieder von dir fordern, was er dir Gutes getan hat? Und dann sagt Gott in meinen Geist hinein, so bin ich nicht. Ich bin kein solcher Gott, ich bin kein solcher Vater, der von dir etwas zurückverlangt. Ich gebe freiwillig, ich gebe aus der Fülle und ich gebe es gerne. So, es kann durchaus sein, dass Gott viel liebevoller ist als das, was wir von unseren irdischen Vätern an Vaterschaft erleben. Das ist sehr wahrscheinlich so. Überaus wahrscheinlich. Niemand kann Gott in seiner Liebe zu uns übertreffen. Es kann aber auch sein, dass der himmlische Vater dich weniger verhätschelt und verwöhnt, als dich deine irdischen Eltern verhätschelt und verwöhnt haben. Auch das ist möglich und sehr wahrscheinlich, wenn du verhätschelt und verwöhnt worden bist. Aber weil Gott auch als Vater vollkommen ist, liebt er dich mehr, als du dir das vorstellen kannst, und wird er dir seine allerbeste Erziehung zukommen lassen. Eine makellose, tadellose, fehlerlose Erziehung wird er dir zukommen lassen, wenn du diese Erziehung an dich ranlässt. Er wird dir all das geben, was du brauchst, um hier als sein Kind leben zu können und immer mehr in das Bild seines Sohnes verwandelt zu werden. Und da kommen wir an einem wesentlichen Punkt an. Gott ist zuallererst der Vater Jesu Christi, seines ewigen Sohnes. Darin begründet sich die Vaterschaft des Vaters im Himmel. Nicht primär darin, dass er dein Vater sein will. Er war Vater von Ewigkeit her. Darüber, wie diese Vaterschaft zustande gekommen ist, streiten sich die Theologen seit Beginn der Kirchengeschichte. Und das durchaus mit verständlichem Hintergrund, weil man sich als Mensch halt versucht, irgendwie es zu erklären, wie Gott einerseits ewig sein kann und andererseits Vater sein kann, was das eigentlich ist. Aber das Problem ist, Gott erzählt uns in seiner Selbstoffenbarung darüber nichts. Absolut nichts. Auch wenn wir an einer Stelle lesen im Psalm 2, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wenn man die Bibel liest, sieht man, dass sich das, so wird es von Paulus dann im Auftrag Gottes erklärt, bezieht sich das auf das Geborenwerden Jesu aus dem Tod. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, wie es an anderer Stelle Paulus sagt. Ja, darauf bezieht sich das, so erklärt es Paulus in einer Predigt in Antiochien in Pisidien. Das heißt, diese Stelle erklärt wiederum nicht, wie es dazu kam. Und wir müssen uns damit begnügen, dass Gott uns da im Dunkeln lässt, dass er uns im Unklaren lässt. Es gibt Dinge, die Gott offenbart hat, und es gibt Dinge, die Gott nicht offenbart hat. In 5. Mose 29, 28 heißt es, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen, alle Worte dieses Gesetzes. Also Gott hat Dinge offenbart und die gelten. Gott hat Dinge nicht offenbart und die bleiben nicht offenbart. Und wir können nicht hinter Gott zurückgucken oder in Gott hineingucken und sagen, Gott ist so. Und wir haben ihn über das, was in seiner Selbstoffenbarung drinsteht, haben wir ihn über das hinaus erkannt. Können wir nicht. Der dreieinige Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist der Ich Bin. Er ist Gott, der Vater von Ewigkeit her. Er ist Gott, der Sohn von Ewigkeit her. Und er ist Gott, der Heilige Geist, von Ewigkeit her und zu Ewigkeit hin. Das ist sein Wesen in drei Personen, die aber ganz eins sind. Ja, die drei Personen sind ganz eins. Wir denken viel zu sehr in drei Teilen. Aber letztendlich ist da eine unvergleichliche, nicht für uns nicht begreifbare Einheit. Deshalb konnte Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Diese Situation, die entsteht da, wo Philippus sagt in Johannes 14, 8, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, was sagt er zu ihm? So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Wenn ich diese Szene filmisch irgendwie in Szene setzen müsste oder schauspielerisch, dann würde ich aus dem Off würde ich eine andere Stimme einblenden, die sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. So, damit deutlich wird, hier spricht jetzt der Vater, der in Jesus ist, mit Jesus zusammen da ist, der aber jetzt direkt den Philippus auf seine Frage anspricht und sagt, du hast mich die ganze Zeit gesehen. Und diese Geschichte, die erleben wir oft im Alten Testament oder mehrfach im Alten Testament, wenn der Engel Gottes zu Abraham kommt und mit Abraham so über die Zukunft redet und auf einmal heißt es, und der Herr sagte das und das und man merkt, auf einmal ist es eben nicht mehr nur der Engel des Herrn, es ist Gott, der Vater, der dreieinige Gott, der da steht. Und an einer Stelle sind es ja auch drei Engel, die da stehen, die miteinander dann reden und sich unterhalten. Und man merkt, dass Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sich da unterhalten. Wie können wir jetzt unserem Freund Abraham verheimlichen, was wir eigentlich bereit sind zu tun? Und das kommt immer wieder, diese Dynamik, dass vordergründig sieht man die Engel und dann kommt Gott mit seiner ganzen Gegenwart und dann ist er wieder weg, weil die zwei Engel gehen dann nach Sodom und Gomorra und bringen dann den Lot dann da raus. Paulus sagt es mit anderen Worten in Bezug auf Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Da ist alles da. Die ganze Zeit. Deshalb tun die drei immer dasselbe, immer das miteinander. Und das Verrückte ist, und Gott ist gleichzeitig im Himmel und ist dort gleichzeitig, ja, und er hat alles in seiner Hand. Obwohl er hier in Jesus ist und nur an einem Ort sein kann, ist er gleichzeitig überall, bis auf einen Zeitpunkt, ist Gott der Vater immer bei Jesus. Bis auf den Zeitpunkt, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss ein richtig brutale Geschichte gewesen sein. Diese Einheit zu erleben, die ganze Zeit, und dann ist der Vater weg. Dann ist der Heilige Geist weg. Die Selbstoffenbarung des Vaters im Sohn geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen, wenn wir so denken, so sagen, so sprichwörtlich, der oder die ist ihr oder ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Gott hat sich in Jesus sichtbar gemacht. Das, was Mose wollte, lass mich dich sehen. Jetzt haben die Menschen Gott gesehen. Gott den Vater gesehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott, der Vater im Alten Testament. Die dritte Frage nach der, ob alle Menschen Gottes Kinder sind oder Gott der Vater aller Menschen ist, die werden wir jetzt in den zwei weiteren Punkten dann anschauen oder beantwortet bekommen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gott, der Vater im Alten Testament. Beim Thema Gott als Vater wird deutlich, wie sehr die ganze Bibel eine, man nennt es progressive oder fortschreitende Offenbarung ist. Also im Alten Testament wird etwas angedeutet, was sich immer mehr Richtung Neues Testament verdichtet in den Propheten und dann im Neuen Testament eine weitere Dimension dazugefügt bekommt. Im Alten Testament ist es wie wenn es zweidimensional ist, im Neuen Testament ist es wie wenn es auf einmal dreidimensional wird. Man endlich begreift, um was es geht. Und so ist es auch mit dem Vater im Alten Testament. Er spricht, das Alte Testament spricht von Vater. Er spricht, Gott selber spricht von sich als dem Vater. Und zwar in 2. Mose 4, 22, da heißt es, mein erstgeborener Sohn ist Israel und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Ja, Vater zu Vater. Vater Gott zu Vater Pharao. Israel ist mein Sohn. Du hast auch einen Sohn. Wenn du meinen Sohn nicht ziehen lässt, gehe ich an deinen Sohn. Ja, das ist die Herausforderung des Gottes der Ägypter. Denn der Pharao ist der Gott der Ägypter. Und hier kommt der Vater der Israeliten und sagt, wenn du meinen Sohn nicht ziehen lässt, gehe ich an deinen Sohn. So sieht Gott das Volk Israel. Inwiefern ist Israel der Sohn des himmlischen Vaters? In 5. Mose 32, 6 lesen wir, wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Gottes Vaterschaft zum Volk ist, dass er es gemacht hat, dass er sein Schöpfer ist, dass er sein Ursprung ist. Das Volk Israel verdankt seine Existenz Gott, niemand anderen. Die Tatsache, dass Israel einen leiblichen Vater hat, also Abraham, den Ursprungsvater, den ersten, auch das ist Gott. Denn Gott hat Abraham berufen. Folge mir. Geh aus deines Vaters Haus. Und ich will dich in ein Land führen, was ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen. Gott macht Abraham, den irdischen Vater, zum Vater eines großen Volkes. Aber Gott ist der Vater Abrahams. Und seine Vaterschaft wird darin sichtbar, dass er Abraham und seine Nachkommen segnet, sie reich werden, sie groß werden, zahlreich werden, bis hin zu einer Gefahr für die Ägypter. Und weil sie eine Gefahr werden, werden sie verfolgt. Und da schreitet Gott ein, als Vater. Wir lesen in Psalm 103, 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott ist ein sich erbarmender Vater. Er sieht das Elend seines Volkes, seines Sohnes in Ägypten und er erbarmt sich über ihn, er führt ihn hinaus in die Freiheit. Wir haben gesehen, Gott Vater beruft in die Nachfolge. Er will uns als seine Kinder hineinberufen in ein Leben mit ihm. Und dieses Leben ist ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Und nachdem er sie in die Freiheit geführt hat, überlässt er sie nicht sich selbst, sondern er lässt sie erleben, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Es wird manchmal auch übersetzt, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Ja, der Sohn impliziert ja, dass der Vater ihn trägt. Gott versorgt seinen Sohn Israel mit allem, was er in der Wüstenzeit braucht. Bis dahin, dass er es nicht zulässt, dass die Kleider zerreißen und die Schuhe zerfallen. Die ganzen 40 Jahre lang, die sie diesen Weg durch die Wüste gemacht haben. Und bilden wir uns nicht ein, dass diese Wüste eine angenehme Erfahrung war. Die Wüste, die die durchschritten haben, ist eine Stein- und Grillwüste. Da gehen die Schuhe kaputt. Da reißt man sich dort und dort die Sandalen auf und die Haut und alles, was dazugehört. Und Gott hat gemacht, dass ihre Schuhe und ihre Klamotten nicht sich abnutzten. Er hat sie nicht nur mit Essen und Trinken versorgt, er hat sie auch ihre sonstige Versorgung sichergestellt. Gott handelt an ihnen als ein Vater mit seinem, wie das mit dem Vater mit seinem Sohn machen würde. Und in 5. Mose 8,5 heißt es so: Erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott erzieht. Gott ist ein Erzieher. Er überlässt uns nicht uns selbst. Er hilft uns, immer mehr zu dem zu werden, was wir werden sollen. In Sprüche 3,12 heißt es denn: Wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gerne hat. Seine Zeit mit Israel in der Wüste war eine Zeit der Erziehung, und auch danach lesen wir, wie Gott dieses Volk erzogen hat, wenn sie von seinen Wegen abgewichen sind, wie er sie zuerst durch Propheten zurückgeholt hat, und wenn das alles nichts genützt hat, er sie eben auch durch Strafmaßnahmen zurückgeführt hat zu ihm. Gott, der Vater, ist ein erziehender Vater, und er erzieht dich und mich mit aller Langmut und Geduld. Das Alte Testament ist das größte Zeugnis von Gottes Langmut und Geduld, das wir haben in der Literatur, was sich über tausende von Jahren im Prinzip erstreckt, wo Gott mit Langmut und Geduld sein Volk erzieht. Die Menschen erzieht letztendlich, denn das Volk ist das Vorbild für alle anderen Völker eben um sie herum auch. In Maleachi 2 ist zu lesen: Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ja, Gott sagt: Wenn ich euer Vater bin, wo ist dann die Ehre des Vaters? Was tut ihr, um mir Ehre zu geben? Wie könnte dieses aussehen, Gott Ehre zu geben? Ich habe ein Beispiel gefunden, und zwar im Psalm 100. Und den lesen wir, stehen auf und lesen den mal zusammen. Also wer aufstehen kann. Einfach, das ist eine gute Unterbrechung mal vom Zuhören. Man kann jetzt etwas tun. Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass Gott ist. Affen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Das ist eine Form, wie man Gott Ehre, dem Vater Ehre geben kann, indem man ihm gegenüber zum Ausdruck bringt: Ich verdanke mich mir nicht selbst. Ich bin dein Geschöpf, ich bin dein Kind. Du hast mich gemacht, du hast mich gezeugt. Ich bin von dir und zu dir geschaffen. Das ist die Ehre, die Gott von uns will, diesen Dank auszudrücken. Selbst gefallene irdische Kinder haben die Sehnsucht, dass sich ihre Väter über sie freuen. Und selbst wenn wir ohne Vater aufgewachsen sind, vermissen wir genau dieses, den Vater, der sich über uns gefreut hat und der uns gelobt hat und der uns ermutigt hat und der für uns war. Wie viel mehr sollten wir, die wir unsere Existenz unserem himmlischen Vater verdanken und dies in unserem Herzen wissen, ihm zu gefallen suchen, ihm Freude machen wollen. Was tun Kinder nicht alles, um ihren Eltern, ihren Vätern Freude zu machen? Das geht manchmal über jedes vernünftige Maß hinaus, bis hin zur Selbstaufopferung, zur Selbstpreisgabe in einer unguten Weise. Aber die Sehnsucht, das, hey, du bist mein, ich freue mich an dir, dieses, was Jesus erlebt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das möchte im Prinzip jedes Kind hören. Und da sind wir schon bei der persönlichen Ebene. Mein Vater. Im Neuen Testament wird aus dem Kollektiven das Persönliche. Aus dem, das Volk Israel ist Gottes Sohn und Gott ist der Vater von dem Volk, wird das, Gott wird mein Vater. Gott ist mein Vater. Auch wenn wir das Vaterunser, und das werden wir jetzt auch gleich noch einmal miteinander beten, auch wenn das Vaterunser eigentlich in eine ganz andere Richtung zeigt, es ist ein Gemeinschaftsgebet. Und es will in der Gemeinschaft gebetet werden, weil Gott nicht darauf verzichtet hat, ein Volk als Sohn haben zu wollen. Er setzt es fort, aber in einer neuen Weise. Unser Vater im Himmel. Können wir das zusammen lesen? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ist euch was aufgefallen? Wie oft kommt ich vor? Gar nicht. Gott will uns. Er will uns als Gemeinschaft vor sich haben. Das wichtigste Gebet, was Jesus uns lehrt, lehrt uns, in der Gemeinschaft vor ihn zu kommen. Aber um zu dieser Gemeinschaft zu gehören, bedarf es eines Aktes, eines übernatürlichen Aktes, den wir nicht machen können. Wir werden Teil des Volkes nicht durch Geburt, zumindest nicht durch natürliche Geburt. In Johannes 1 lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das natürliche Israel, der natürliche Sohn, der ursprüngliche Sohn, den Gott Sohn nennt, der nimmt ihn nicht auf. Und Jesus stirbt von seinem Volk und den Führern seines Volkes als falscher Messias abgeurteilt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aus denen, die zum Volk gehört haben, gab es welche, wissen wir, Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus und wie sie alle geheißen haben, die Jünger Jesu, die haben ihn aufgenommen und viele danach, zu denen auch ihr gehört, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Da ist jeder menschliche Anteil ist ausgeschlossen. Wir haben zu unserer Geburt als Kinder Gottes nichts zugetan. Die natürliche Geburt wird ersetzt durch die übernatürliche Geburt, beziehungsweise die übernatürliche Zeugung. Diese übernatürliche Zeugung ist völlig losgelöst von jeder menschlichen Anstrengung, Leistung, Willensäußerung oder menschlichem Recht. Kinder Gottes sind gezeugt allein von Gott in einem übernatürlichen Akt. In 1. Petrus 1,23 lesen wir, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gott hat uns aus unvergänglichem Samen gezeugt. Deshalb ist das Leben, was wir empfangen haben, unvergänglich. Du kannst das neue, ewige Leben nicht mehr verlieren. Wenn du von neuem geboren bist. Und er tat dies durch sein Wort, das lebendig und bleibend ist. Und das ist das sowohl geschriebene und dann gepredigte Wort, wie auch das lebendige Wort, der Logos, der zur Rechten des Vaters sitzt. Das geschriebene und gepredigte Wort und der lebendige Logos haben zusammengewirkt, um einen lebendigen Samen in dein Leben hineinzulegen, durch den du von neuem geboren worden bist. Einen übernatürlichen Samen. Das ist die eine Seite der Medaille. Kommen wir also zur finalen Antwort auf die dritte Frage. Sind nicht alle Menschen Gottes Kinder? Gott ist nicht aller Menschen Vater. Er ist aller Menschen Schöpfer, aber nur diejenigen, die von ihm in diesem übernatürlichen Akt gezeugt wurden, sind seine Kinder, haben das Recht, Kinder zu sein und sich Kinder Gottes zu nennen. Warum? Durch den Sündenfall haben wir die Fähigkeit verloren, mit Gott eine Vater-Kind-Beziehung zu leben. Wir sind tot, gestorben, geistlich tot. Und deshalb können wir keine Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Beziehung mit Gott haben. Deshalb müssen wir von Neuem geboren werden und ein lebendiges Wesen werden, was diese Vater-Kind-Beziehung wiederleben kann. Leute, die sagen, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, berauben Menschen. Sie berauben sie der Möglichkeit, ihre Beziehung zum Vater auf der biblischen Grundlage der Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu empfangen. Und sie berauben sie der Möglichkeit, Buße zu tun, sich durch das Blut Jesu reinwaschen zu lassen und sich von ihm ein neues Leben schenken zu lassen. Und wir dürfen den Menschen das nicht antun. Wir müssen ihnen sagen, du bist ein Geschöpf Gottes, was von Gott geliebt ist. Wenn du ein Kind Gottes werden willst, dann brauchst du die Wiedergeburt. Und wenn du in deinem Herzen die Sehnsucht hast, dass der himmlische Vater auch dein Vater sein soll, dann rede mit ihm über deine Sehnsucht. Sag ihm, dass du sein Kind werden möchtest. Und er wird darauf antworten. Er wird dich zu Jesus ziehen, zu seinem Sohn, damit Jesus dich erlöst und neu macht und du neues, ewiges Leben bekommst. Damit du sein Kind werden kannst. Ich lade dich ein, dieses Gebet für dich nochmal zu wiederholen, wenn du das möchtest. Und Gott die Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen, ich möchte ein Kind von dir werden. Zieh mich zu Jesus. Amen.